Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen. Es ist schön, nochmal wieder bei euch zu sein. Ich habe in den Kalender mal geschaut und festgestellt, es ist anderthalb Jahre her, dass ich zuletzt da war. Und ich diene gern heute Morgen als Notnagel. Also ist kein Problem für mich. So Gott will, darf ich dann auch am Karfreitag nochmal zu euch sprechen. Da werdet ihr dann ja auch Gottesdienst hier haben. Ich möchte dich gerne fragen, wonach sehnst du dich im Moment am allermeisten? Ich sagte meiner Frau kürzlich, ich sehne mich nach ein paar Tagen Urlaub. Mit Wärme, mit Sonne, mit Strand, so eine Woche auf die Kanaren, das wäre jetzt genau das Richtige. Ich denke, du kennst diese Träume auch. In einer Zeit, wo es kalt ist und ungemütlich. Ich möchte dich fragen, wenn du jetzt einfach mal so verreisen könntest, wohin würdest du gerne fahren? Was wäre so dein Traumziel? Vielleicht dieser Ort? New York City? Kopfschütteln? Nein? Würdest du lieber hierhin? Ja. Gunnar würde in die Berge. Oder wäre das was für dich? Das wäre ja so meins. Ich las, die Deutschen sind Reiseweltmeister. Viele sind bereit, für die schönsten Tage im Jahr sogar einen Kredit aufzunehmen. Im letzten Jahr haben wir in unserem Land sage und schreibe 60 Milliarden Euro für den Urlaub ausgegeben. 60 Milliarden. Ich habe mich gefragt, woher kommt sie? Woher kommt diese große Lust auf Urlaub? Psychologen erklären uns, es gibt dafür mehrere Gründe. Aber der Hauptgrund für unsere große Lust auf Urlaub, der liegt in einer ganz tiefen Sehnsucht. Ich behaupte, letztlich zeigt sich in unserer großen Lust nach Urlaub, nach Wärme, nach Sonne, nach schönen Gegenden, letztlich zeigt sich darin unsere Sehnsucht nach dem Himmel. Und diese Sehnsucht, ob uns das bewusst ist oder nicht, die kommt uns aus allen Knopflöchern heraus. In einem Fall ist es der Hartz-IV-Empfänger, der Lotto spielt. Im anderen Fall vielleicht die Mitvierzigerin, die zum zweiten oder dritten Mal in ihr Brautkleid schlüpft und zum Traualtar geht. Mal ist es der Astronaut, der den Weltraum erforscht, ein anderes Mal irgendein Rentner, der die luxuriöseste Kreuzfahrt seines Lebens bucht. Und in der Tat, es gibt sie ja auch auf dieser Erde, diese schönen, diese paradiesischen Momente. Der eine findet sie an einem ganz besonderen Urlaubstag, der andere in den Armen seiner Frau, der dritte vielleicht bei einem ganz besonderen Essen oder in einem schönen Einkaufszentrum. Wenn wir nur einen Moment mal darüber nachdenken, dann entdecken wir, du und ich, letztlich sind wir alle süchtig. Süchtig nicht nach irgendetwas, was wir hier auf dieser Erde finden könnten, nein, wir sind süchtig nach dem Himmel. Im Buch Prediger, Kapitel 3, lesen wir, dass Gott, unser Schöpfer, selbst diese Sehnsucht in unser Herz hineingelegt hat. Das Problem ist nur, viele wissen das nicht. Sie spüren zwar diese Sehnsucht nach Frieden, diese Sehnsucht nach unvergänglicher Schönheit und Glück, aber sie wissen einfach nicht, wo sie das finden können. Und so bleiben sie auf der Suche. Und je älter sie werden, umso mehr erleben sie. Je älter sie werden, desto mehr häufen sie an. Aber im Innern, tief in ihrem Herzen, da bleibt dieses Loch. Dieses Loch, das sich einfach nicht stopfen lässt. Menschen haben ja sehr unterschiedliche Vorstellungen vom Himmel. Vorstellungen, die zum Beispiel genährt werden durch Bilder, wie ich sie euch gerade gezeigt habe. Aber die gute Botschaft heute Morgen ist, diesen Ort, nach dem wir solche Sehnsucht haben, den gibt es tatsächlich. Nur finden wir ihn nicht bei Trivago, auch nicht bei Opodo oder bei Neckermann-Reisen, nein. Wenn du das erste Mal ein anderes Land besuchst, dann wirst du dir sicherlich auch schon einen Reiseführer gekauft haben. Man will ja wissen, wo man hinkommt, was einen so in etwa erwartet. Ähnlich wie ein Reiseführer gibt uns die Bibel in unterschiedlichen Texten eine Vorstellung, einen Eindruck vom Himmel. Ich möchte gerne heute Morgen mit euch drei Texte anschauen, drei Texte aus dem Buch der Offenbarung. Und ich meine, es sind gerade diese Texte, die uns eine Ahnung von der Schönheit, von der Herrlichkeit dieses Ortes geben. Und wenn wir nun diese Texte einmal aufmerksam miteinander anschauen, dann werden wir verstehen, dass der Himmel kein waberndes, nebulöses Luftschloss ist, so irgendetwas Unkonkretes, keiner weiß so genau, nein. Der Himmel ist ein sehr realer Ort, ein Ort zum Anfassen. Zuerst der Text aus Offenbarung Kapitel 19 ab Vers 6. Dort heißt es, und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser. Und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, er hat das Reich eingenommen, lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen, das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Dieser Bibeltext zeigt uns, im Himmel werden wir eine große Hochzeitsfeier erleben. Jesus, er ist der Bräutigam und wir als seine Gemeinde sind seine Braut. Im Himmel wird es eine Hochzeit in Weiß geben und das selbst für diejenigen, die keine reine Weste haben. Das, was uns rein und gerecht macht vor dem Bräutigam Jesus, das ist seine Reinheit, das ist seine Sündlosigkeit und das ist seine Vergebung. Da sind wir beim Abendmahl. Im Himmel gibt's tatsächlich eine dicke Hochzeitsparty und Jesus Christus, unser Herr, ist jetzt gerade dabei, dieses Fest vorzubereiten. Auf dieser Party wird es Essen und Trinken geben, wir werden Musik hören, wir werden uns freuen und alles haben, was wir brauchen, um glücklich zu sein. Der zweite Text, das ist der lange Text, er steht in Offenbarung 21 ab Vers 10. Da sagt Johannes, und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg, und er zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniedergekommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der 12 Stämme der Israeliten. Von Osten 3 Tore, von Norden 3 Tore, von Süden 3 Tore, von Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte einen Messstab, ein goldenes Rohr, um die Stadt zu messen und ihre Tore und ihre Mauer. Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr 12.000 Stadien, die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. 12.000 Stadien, was ist das? Wenn wir das neutestamentliche Längenmaß zugrunde legen, wonach ein Stadion 185 Metern entspricht, dann kommen wir auf eine Stadt in Würfelform mit den Seitenmaßen von 2220 mal 2220 Kilometern. Das ist die Strecke von Köln nach Moskau oder von Köln nach Palermo oder von Köln nach Lissabon. Die Megastadt Mexico City, in der 32 Millionen Menschen wohnen, hat eine flächenmäßige Ausdehnung von 40 mal 40 Kilometern. Das ist doppelt so groß wie New York. Im Vergleich, ich habe mal hier ein Bild euch gezeigt, dass wir das mal im Vergleich sehen. Die himmlische Stadt Jerusalem, 2220 Kilometer, und unten die Größenangaben stimmen in etwa. 40 mal 40 Kilometer Mexico City. Ihr seht also, im Himmel wird keiner Platzangst kriegen. Und dann geht's weiter. Und dann maß er ihre Mauer, die Mauer dieser Stadt, 144 Ellen nach Menschenmaß, das der Engel gebrauchte. Das sind circa 70 Meter dicke Stadtmauer. Und ihr Mauerwerk war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold gleich reinem Glas. Und die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardar, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Und die 12 Tore waren 12 Perlen. Ein jedes Tor war aus einer einzigen Perle und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold wie durchscheinendes Glas. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht sein. Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein, und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten, und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gold, Platin, Edelsteine, Diamanten, all diese wunderbaren Steine hatten ja von jeher eine ungeheure Faszination auf uns Menschen ausgeübt. Schade nur, dass oft an den allerkleinsten Steinen schon so Preisschilder mit 5- oder 6-stelligen Preisen dran stehen. Und als ich das so las, dachte ich, wie wunderbar, dass an diesem allerschönsten Ort, an den wir einmal gelangen dürfen, nicht nur ein Schaufenster sein wird, wo wir all das bewundern dürfen, sondern dort wird alles, was wir anfassen, worauf wir mit unseren Füßen gehen werden, was wir mit unseren Augen sehen, alles wird aus diesen wunderbaren, kostbaren Materialien gefertigt sein. Ich weiß nicht, welche Vorstellung du sonst von dem Ort hast, von dem Himmel. Ich dachte als Kind immer, der Himmel, das ist bestimmt so ein ganz langweiliger Ort. Meine Kinder haben mir das manchmal gesagt: Papa, müssen wir da immer Gottesdienst feiern? Wird da so Harfe gezupft, so leise? Oder? Nein, ich bin ganz sicher, der Himmel wird kein langweiliger Ort sein. Im Himmel, da wird richtig Leben auf den Straßen sein. Viele Menschen sind in dieser Stadt unterwegs, in der Stadt, in der es nie dunkel wird. In dieser Stadt, in der wir einmal sein werden, wird es keine dunklen Gassen und keine dunklen Ecken geben. Wir werden dort zu jeder Zeit Gott loben, aber gleichzeitig noch viele andere schöne Dinge tun. Essen und trinken, das ist eine Sache. Der Himmel gleicht tatsächlich keinem langweiligen Gottesdienst, wo der Prediger nicht aufhört zu reden und die Lieder mir vielleicht nicht gefallen. Nein, es wird ein wunderbarer Ort voller Freude sein. Ein großes, freudiges Straßenfest. Ganz bestimmt wird es dort nicht leise sein. Aber die Musik, die wir im Himmel hören werden, die wird uns zu keiner Zeit irgendwie unangenehm sein. Dort wird niemand sagen, ach, die modernen Lieder, die ständigen Wiederholungen, der Lobpreis oder die jungen Leute, hör mir auf mit den alten Chorälen, das wird keine Rolle mehr spielen. Wir werden voller Begeisterung und Freude mit Inbrunst unseren Herrn loben. Ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich? Wir sind ja noch nicht im Himmel. Wir sind jetzt noch hier auf der Erde. Und auf dieser Erde ist es ja manchmal alles andere als himmlisch. Ich weiß nicht, wie dein Alltag war diese Woche so, Dienstag, Mittwoch. Vielleicht gehst du gerade durch eine Zeit, die schwer ist, wo du dir Sorgen machst, wo deine Seele gebeugt ist. Hast du dir so in traurigen, bedrückten Stunden das auch schon mal gewünscht, dass du einmal, wenigstens ein einziges Mal in die Augen von Jesus Christus schauen könntest? Einmal in die Augen deines Herrn? Wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, das war weder einem Mose noch einem Johannes vergönnt, dass er Jesus so direkt von Angesicht zu Angesicht sehen konnte. Aber wir, liebe Gemeinde, wir werden Jesus einmal sehen, wie er ist. Als letztes noch Offenbarung 21, Vers 3 und 4. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Können wir uns das vorstellen? Das, was dich heute noch drückt, da wo du heute noch keine Lösung hast, das, was dich heute noch in Verzweiflung treibt, Jesus kennt nicht nur deine Tränen, er weiß nicht nur um deine Traurigkeit, sondern es kommt der Tag, es kommt die Stunde, wo Jesus selbst die Tränen von deinen Augen abwischen wird. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht ein wunderbarer Trost? Und ihr Lieben, das ist Gottes Ziel von Anfang an. Das ist sein Plan gewesen, dass wir einmal an diesem Ort sind. Deshalb überhaupt dieses Buch. Deshalb hat dieser allmächtige Gott das auf sich genommen über die Jahrtausende, dass er sich von seinen geschaffenen Menschen immer und immer wieder enttäuschen lässt. Deshalb Kreuz und Auferstehung. Wir stehen ja so ziemlich kurz vor Ostern. Deshalb, aus diesem einen Grund, hat Gott das alles initiiert, damit er uns einmal in vollkommenem Glück und vollkommener Freude bei sich haben kann. Ich habe mich gefragt, was soll man dazu noch sagen? Was soll man dazu noch sagen, als buchstäblich niederzufallen und Gott dafür zu loben? Die meisten von uns werden wohl wissen, was es heißt, sich auf eine Urlaubsreise vorzubereiten. Die Koffer packen, das Auto waschen, noch einkaufen, auf der Arbeit Dinge ordnen, den Kühlschrank leer machen, der Nachbarin den Schlüssel geben. Wer verreist, der bereitet sich vor. Ich habe mir gedacht, wie wichtig ist es, dass wir vorbereitet sind auf eine Reise, die wir ganz gewiss antreten werden. Ich möchte das heute Morgen einmal so sagen. Es spielt keine Rolle, ob du 20, 50, 80 Jahre oder noch älter bist. Für uns alle steht die Reise am Ende unseres Lebens, an dem Zeitpunkt, wenn Jesus wiederkommt, unmittelbar bevor. Wir sprechen nicht von langen Zeiträumen, Jahrhunderte oder Jahrtausende. Schauen wir einmal zurück, wie schnell sind die Jahre vergangen, die hinter uns liegen. Für uns alle ist es nur noch eine ganz kurze Zeit, bis wir durch das Tor dieser goldenen Stadt gehen dürfen. Wie wichtig ist, dass wir uns vorbereiten, dass wir uns heute vorbereiten auf eine Reise, die wir ganz gewiss antreten werden. Was sind die wichtigen Reisevorbereitungen? Ich habe am Anfang von Fernweh gesprochen. Vor wenigen Wochen, da meldete sich einer zurück, der wollte nicht weit weg. Der wollte nur nach Hause zu seiner Frau. Die hat ihn abgeholt aus dem Gefängnis. Denis Yüksel oder Yüksel, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Denis Yüksel wusste bis zu jetzt nicht, wann er nach Hause fahren darf. Wenige Stunden vorher hat man ihm das gesagt. Genauso wenig, wie er wusste, wann er aus der Türkei ausreisen darf, wann es nach Hause geht, genauso wenig wissen wir, wann wir unsere Reise in den Himmel antreten werden. Deshalb ist die allerwichtigste Frage, so meine ich, sind wir reisefertig? Bist du reisefertig? Bist du reisefertig für die größte, für die wichtigste, für die letzte Reise deines Lebens? Ich habe persönlich manchmal so den Eindruck, wir richten uns auf dieser Erde ein, als wenn wir nichts Besseres mehr zu erwarten hätten. Malcolm Muggeridge sagt, das einzig wirkliche Unglück, das uns passieren kann, ist, dass wir uns auf dieser Erde zu Hause fühlen. Das einzig wirkliche Unglück ist, dass wir uns auf dieser Erde zu Hause fühlen. Solange wir hier Fremde sind, haben wir unsere wahre Heimat nicht vergessen. Wie wird man denn nun reisefertig? Welche Vorbereitungen sind für die bevorstehende Heimreise in den Himmel zu treffen? Ich nenne uns drei Punkte. Erstens, erwarte Glück und Zufriedenheit nicht von dieser Welt. Tust du es doch, dann wirst du, und zwar bis zum Ende, immer wieder enttäuscht werden. Die zweite Reisevorbereitung, besinne dich auf deine Identität als Botschafter. Viele werden von euch schon in Berlin gewesen sein. Wenn man so durch Berlin läuft, dann kommt man an einer Botschaft nach der anderen vorbei. Manche von diesen Botschaften sind kaum zu entdecken. Andere haben sehr imposante Gebäude, fallen sofort ins Auge. In unmittelbarer Nähe zum Hotel Adlon am Brandenburger Tor steht die US-amerikanische Botschaft. Die Botschaft ist die diplomatische Vertretung eines Staates in einem anderen Land. Botschafter agieren nicht wie Geheimagenten. Der Botschafter, von dem der Apostel Paulus spricht, der ist für jeden erkennbar. Den Korinthern sagt Paulus, als Nachfolger von Jesus sind wir seine Botschafter. Denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist der Auftrag, das ist die Botschaft, mit der der allmächtige Gott dich und mich in diese Welt sendet. Und eine dritte und letzte Reisevorbereitung möchte ich nennen. Diese Vorbereitung ist aber eigentlich die erste und wichtigste. Trachte danach, Jesus zu lieben. Um in den Himmel zu kommen, muss man nicht das Richtige tun oder irgendwelche Regeln befolgen, sondern stattdessen auf Gottes Liebe mit seinem Leben antworten. Die Reise in den Himmel, sie gleicht tatsächlich eher einer Liebesbeziehung als einem Gewaltmarsch. Es ist keine Frage der Willenskraft, es ist keine Frage der Glaubensleistung, sondern es ist eine Frage der Liebe. Es geht darum, dass wir in diesem Leben eine immer größere Nähe mit Christus leben, um dann in Ewigkeit einmal vollständig mit ihm vereint zu sein. Menschen, die Jesus von Herzen lieben, das sind niemals Menschen, die sich vor ihrer Verantwortung in diesem Leben drücken. Es sind keine Leute, die aus dieser Welt fliehen. Nein, es sind immer Menschen, die im Auftrag des Königs Jesus mit Worten und Taten Einladungskarten an ihre Mitmenschen verteilen, damit keiner, aber auch wirklich keiner, den Zug hin zu dem schönsten aller Orte verpasst. Möchte dich fragen, möchtest du so ein Mensch sein, dem die Liebe von Jesus aus allen Knopflöchern herauskommt? Möchtest du jemand sein, der allein durch seine Gegenwart bei seinen Mitmenschen Sehnsucht nach dem Himmel weckt? Im Auftrag von Jesus Christus möchte ich dir heute Morgen sagen, heute ist der richtige Tag, um damit anzufangen. Heute ist der richtige Tag für dich, um umzukehren. Heute ist der richtige Tag, um dich von Gottes Liebe verändern zu lassen. Gott segne dich darin. Amen.